Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne PharmaNavi. PharmaNavi ist eine App ganz speziell für Pharmaziestudierende.
Hier findest du tausende Fragen zum Üben und Datenbanken rund um alles, was du im Labor brauchst. Schau mal vorbei auf pharmanavi.de. www.pharmanavi.de.
Willkommen beim PharmaNavi Podcast mit Stefan
und Josh.
Ein Gute, heute mal ganz alleine von mir. Hier ist Stefan. Willkommen bei dieser neuen Folge vom PharmaNavi Podcast. Heute soll es gehen um Forensik. Man kommt eigentlich in keiner Krimiserie drumherum. Irgendwann taucht jemand im Laborkittel auf und gibt meistens den einen entscheidenden Hinweis auf den Mörder. Und gerne sitzen wir Pharmas vorm Fernseher und machen die Chemie im Kopf mit. Und dabei merken wir schnell, dass häufig wenigstens ein paar Abkürzungen genommen wurden. Also fragt man sich natürlich, wie läuft das jetzt eigentlich in Wirklichkeit ab?
Hi.
Hi.
Servus.
Moin, Stefan hier.
Hi, Marius.
Wir haben also zwei Pharmaziestudenten gefunden, die ihr PJ eben mit Leichen- und Urinproben verbracht haben. Hier im Hintergrund hört ihr Marius, der ein halbes Jahr in der forensischen Toxikologie in Frankfurt war und von seinem Alltag erzählt.
Ich bin morgens immer reingekommen, das läuft immer so ab. Also ich habe mich ja speziell vor allem um die Aufbereitung von den Leichenasservaten gekümmert für die Analysen. Und es lief dann immer so ab, dass quasi am Vortag die Obduktionen stattgefunden haben. Unten im Keller ist das. Das heißt, da wurden die Leichen aufgeschnitten und es wird dann immer von verschiedenen Organen und Flüssigkeiten Proben genommen oder es versucht zumindest. Das heißt, im Optimalfall arbeiten wir mit Flüssigkeiten. Das heißt, es wird probiert, Blut aus der Leiche zu gewinnen. Im Optimalfall einfach Venenblut. Muss man halt gucken, ob das geht, weil das halt ja schnell verklumpt. Oder Urin oder Galle wird probiert zu gewinnen. Man asserviert trotzdem noch sowas wie Leber, Niere, Gehirn. Wird dann einfach immer in so kleinen Döschen, werden da kleine Proben genommen. Und die werden dann abgepackt und die holt man dann am nächsten Tag nach der Obduktion. Das habe ich dann morgens dann immer gemacht. Bin erstmal runter in den Keller und habe dann quasi diese Pakete, diese fertig gepackten Asservatpakete mitgenommen. Und dann wird man erstmal quasi so. Dann guckt man erstmal nach, bei welchem überhaupt eine toxikologische Untersuchung stattfinden soll. Und dann macht man sich im Prinzip so einen Ablaufplan. Man arbeitet nie immer nur an einem Leichenasservat. Das heißt, man hat immer so 5, 6, 7, zum Teil auch, je nachdem, wie viel halt in der Woche angefallen ist. Ich glaube, das die größte Menge, die ich da hatte, waren mal einmal irgendwie 12 Stück, an denen ich gleichzeitig gearbeitet hatte. Da packt man sich das quasi immer in so eine Arbeitsliste, dass man sagt, hier die Leiche XY bis Leiche Z, was weiß ich, arbeite ich parallel ab. Und dann fängt man im Prinzip mit der Vorbereitung an. Also man kriegt dann immer Etiketten und so weiter, da beklebt man die ganzen Analysengefäße, die ganzen Extraktionsgefäße mit, beschriftet Bechergläser und alles mit den Nummern. Das ist quasi so eine fortlaufende Nummer, dass man halt nicht überall die Namen von den Leuten draufschreiben muss. Und dann im Prinzip beginnt dann einfach der Arbeitsalltag und dann hat man, was weiß ich habe dann immer mit den Urin angefangen, wenn Urin gewonnen werden konnte. Und das wird dann so gemacht, dass dann jetzt speziell im Beispiel Urin, dass man eine sogenannte saure Hydrolyse macht. Das heißt, die ganzen Arzneistoffe sind oft im Urin ja als so Zuckerkonjugate vorliegend. Die lassen sich aber so recht schwierig analysieren, deswegen müssen die in der Vorbereitung getrennt werden. Und dafür macht man so eine saure Druckhydrolyse. Das heißt, man nimmt den Urin, gibt Salzsäure dazu, erhitzt das Ganze in einem geschlossenen Behältnis. Das heißt, es entsteht auch Druck. Und dadurch spalten sich diese Zuckerreste ab. Und dann kann man anfangen, die Wirkstoffe oder Arzneistoffe oder Giftstoffe, wie auch immer, was halt vorliegt, aus dem Urin zu extrahieren, das Ganze aufzukonzentrieren und dann letzten Endes auf das Gerät zu stellen, um es zu vermessen. Und das macht man mit den verschiedenen Proben und so füllt sich dann schon, sag ich mal, der ganze Tag. Also sowas dauert dann halt auch einfach eine gewisse Zeit, bis man da durch ist.
Okay. Ganz spannend ist, dass man in diesem PJ eben nicht nur im Labor steht, wie man es vielleicht vermutet, sondern dass es eben auch mal rausgeht, und zwar in den Gerichtssaal. Jan Niklas, der dasselbe Praktikum gemacht hat, erzählt in diesem Ausschnitt davon.
Also man stellt sich, also im Fernsehen gibt es ja auch manchmal so Gerichtssendungen, man stellt sich das gar nicht so vor, es war relativ locker, ging auch um eine relativ junge Person, ich glaube unter 20 war die Person, und da ging es um Cannabiskonsum während dem Autofahren. Die Person hat, glaube ich, einen älteren Mann erwischt beim Autofahren, und dann ging es letztendlich darum, hat die Cannabiskonzentration im Blut, die wir nachweisen konnten, Einfluss gehabt auf die Fahrtüchtigkeit, konnte die Person sich aufgrund des Cannabiskonsums nicht mehr wirklich konzentrieren und war eben abgelenkt beim Autofahren, weshalb es zum Unfall letztendlich gekommen ist. Und da muss eben der Gutachter genau analysieren anhand der Konzentration im Blut, anhand eben der Vernehmung im Gericht, ob das Cannabis letztendlich Einfluss hatte. Und ich glaube, wir waren 5 Stunden nur wegen diesem Fall vor Gericht, die Zeugen angehört, wie es zu dem Unfall kam und so. Das war schon relativ interessant, aber auch nicht so streng, wie man sich das vorstellt vor Gericht. Also der Richter war auch relativ locker und nett und hat auch mal Späße gemacht. Und man konnte halt beide Seiten anhören. Einmal ja, Tatverdächtiger, einmal Opfer. Und das ist schon interessant gewesen, auf jeden Fall.
Bei so viel Verantwortung kam zumindest bei mir dann schnell die Frage auf, nimmt einen das nicht irgendwie mit, weil man hantiert da ja eigentlich nur Material und Proben, und da stecken halt echte Schicksale dahinter.
Aber letztendlich geht es da nicht um Mord und Totschlag. Da geht es darum, dass zum Beispiel jemand mit Kokain am Steuer erwischt wurde, und da muss man sagen, dann ist man im Endeffekt selbst schuld, wenn man sowas macht. Da muss man auch die Konsequenzen dann selbst tragen. Und ich sag mal, wenn ich da halt in der Routine gefunden habe, dass jemand positiv auf Cannabis war, was definitiv am häufigsten war, dann war das so, dann ist es okay. Was mich persönlich eher betroffen hat, war zum Beispiel, wenn es um junge Frauen geht im Alter von 17 oder 18, wo es dann halt um Jugendamt und Kinder geht, ob man das Kind behalten kann, ob das Kind erzogen wird. Und wenn da die Person eben positiv war, dann habe ich da schon 3-mal drüber geguckt oder habe auch meinem Chef nochmal vorgeschlagen, dass ich das eventuell wiederholen kann oder wie das dann wieder vorgegangen wird, wenn es da um Grenzwerte ging, wenn es an der Grenze war zu positiv, dass man da halt nochmal näher drauf schaut. Aber es gab auch viele, die eindeutig positiv waren, und da war das dann auch, dann war das dann halt so, das habe ich dann hingenommen, habe ich jetzt auch nicht emotional irgendwie mich da fertig gemacht. Also das ging schon.
Man kommt in dem Sinne versuchen, dass man halt die Kollegen, die den Fall irgendwie bearbeiten, die Obduzenten was dazu fragt, zu den Hintergründen. Und je nachdem, was es ist, geben die da einen auch also wirklich gut tiefe Einblicke. Man kann mal bei einer Sektion dabei sein, ein paar Fragen dazu stellen. Man kriegt auf jeden Fall so oder so, ob man mehr oder weniger, ob man will oder nicht, einen recht tiefen Einblick in die Hintergründe auch, ja. Also es ist schon, am Anfang war das schon eine heftige Gewöhnung. Jetzt auch abgesehen davon, dass natürlich so in den ersten paar Tagen schon hin wieder mal so ein gewisser Ekel da war. Aber es gibt halt auch einfach Fälle, die einen dann schon mal so ein bisschen nachdenklich stimmen, ja. Aber man kann das schon relativ gut abstrahieren, dass man hat halt, wir haben halt auch, sag ich mal, das Glück, dass wir die Leichen ja nicht aufschneiden müssen, sondern wir kriegen die Asservate, und man kann das, wenn man da Probleme hat, dann einfach so sehen, dass es einfach Proben sind. Zum Teil halt fies riechende Proben und ein bisschen eklig aussehende Proben, aber dass man das so ein bisschen abstrahiert. Und mir fiel es jetzt auch nicht sonderlich schwer, darüber, also dass da so ein bisschen, das so ein bisschen zu abstrahieren und halt einfach dann die Arbeit zu machen.
Und beim Thema Laborprobe kam bei mir natürlich erstmal die Frage auf, was macht ihr dann konkret und wie viel hat das denn überhaupt mit dem Pharmaziestudium zu tun?
Die forensische Toxikologie, was ich auch vorher nicht wusste, ist, dass da im Prinzip nur Pharmazeuten arbeiten und technische Angestellte auch oft PTAs. oder CTAs, aber auf jeden Fall die ganzen, die da auch wirklich forensische Toxikologen sind, sind alles Pharmazeuten. Das heißt, Mediziner und sowas ist da auch gar nicht so anzutreffen in dem Bereich oder sonstige Naturwissenschaften. Das sind meistens Pharmazeuten, weil man halt im Pharmaziestudium diese Kombination aus Analytik und Pharmakologie, also nicht nur, ich finde die Giftstoffe, sondern ich weiß auch, was sie mit dem Körper machen. Diese Kombination hat man dann halt. Das läuft auch immer so ab, dass quasi erstmal quasi die Identität der vorkommenden Stoffe festgestellt wird, also quasi eine qualitative Aussage gemacht wird, ist der Stoff da oder nicht. Und danach wird in einem komplett anderen Analysenvorgang nochmal gesagt, wie viel von dem Stoff ist da. Und das heißt, wenn man jetzt im ersten Schritt sagen würde, der hatte hier irgendwie Kokain im Blut, auf jeden Fall, dann stellt man aber noch nicht fest, wie viel es ist. Und dann wird bei einer zweiten Analyse gesagt, wie viel ist denn da drin. Und wenn man jetzt einen Fehler beim ersten Mal gemacht hat, obwohl der hat eigentlich gar kein Kokain drin, dann findet man das auch beim zweiten Mal nicht. Also da kann man überhaupt keine Menge bestimmen.
Dann macht das mit Quali und Quanti vom Studiumaufbau ja auch tatsächlich Sinn.
Auf jeden Fall, ja. Also allgemein, man hat ganz viele Aspekte von dem Studium, das fand ich auch super cool, wiedergefunden. Also man muss sich ja so vorstellen, dass das immer, man probiert ja Stoffe aus einer Matrix rauszuarbeiten, die nicht irgendwie Wasser oder Ethanol ist, sondern es ist ja eine biologische Matrix, Blut oder Gewebe oder Urin. Und die ist deutlich komplexer. Ich meine, da sind halt nicht nur eine wässrige oder lipophile Phase, sondern ist halt im Zweifelsfall ein Beispiel vom Blut beides. Also wir haben Fettanteil, wir haben einen wässrigen Anteil, wir haben Proteine da drin. Und dadurch ist die Aufarbeitung natürlich sehr kompliziert zum Teil. Aber was immer wieder auftaucht, sind zum Beispiel hier der Stas-Otto-Trennungsgang, hat mich sehr daran erinnert, dieses saure und basische Ausschütteln, das kommt im Prinzip überall auch wieder vor. Also die sauren Arzneistoffe oder Giftstoffe, die landen dann in einem sauren Auszug, die basischen im basischen. Und das erinnert dann doch sehr an Studium und auch was so viertes Semester Analytik angeht mit Massenspektrometrie, findet sich da auch überall wieder.
Okay, nach dem ganzen Fachlichen wurde es dann natürlich mal Zeit für die Storytime.
Also wir hatten unbekannte Gummibärchenproben und da kam eben beim stichprobenartigen Test was positiv raus und die Personen haben aber gesagt, nee, wir haben nichts genommen. Wir haben noch nie was genommen, wir sind eigentlich clean, aber der Urintest hat eben was anderes gesagt und dann hieß es eben, dass die Gummibärchen daran schuld waren. Und dann muss man natürlich erstmal sachlich bleiben und denken, Gummibärchen kontaminiert mit irgendwelchen Drogen oder mit irgendwelchen Drogen versetzt, klingt erstmal komisch. Und gerade wenn man überlegt, da ging es um Cannabis in Gummibärchen, muss man sich erstmal überlegen, wie kommt der Cannabis als lipophile Substanz, also THC, wie kann man das in Gummibärchen verpacken? Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass wirklich in den Gummibärchen Cannabis drin war und das war schon hochinteressant. Also da man denkt erstmal so, das kann nicht niemals sein, den Personen, denen glaubt man nicht, was sie sagen, aber letztendlich das Ergebnis sagt dann was ganz anderes und deswegen muss man immer neutral bleiben, neutral beobachten, neutral beurteilen.
Hier muss ich kurz einen Disclaimer dazwischen schalten. Die Story, die Marius auf Lage hat, ist nicht unbedingt was für empfindliche Mägen. Also im Zweifel, mal kurz gucken, 2 Minuten vorspulen bitte.
Das ist mir auch bis heute noch in den Kopf geblieben. Da bin ich runter morgens in den Sektionssaal und das ist so, dass die oft schon die Leichen für die Sektion, ich weiß nicht, man fängt recht früh an, das heißt um 7:30 morgens und da fangen die Sektionsassistenten schon oft an, die Leichen auf die Sektionstische zu legen und vorzubereiten. Und die Leichen sind natürlich haben unterschiedliche Zustände, sage ich mal. In allermeisten Fällen halt aus was weiß ich, Altersheimen oder halt einfach Leute, die zu Hause gestorben sind und dann aber recht zügig gefunden wurden. Aber natürlich gibt es auch hin und wieder mal Fälle, wo dann die Leiche nicht ganz so schnell gefunden wurde. Und also ein wirklich heftigen Tag erinnere ich mich, da bin ich runtergekommen und bin rein und habe so auf dem Sektionstisch, habe gesehen, okay, da liegt irgendjemand. Und aber irgendwas hat nicht gestimmt. Und dann hab ich nochmal hingeguckt und der gesamte Sektionstisch inklusive Boden und so weiter hat sich bewegt. Und da waren überall Maden. Und das war also wirklich so ein heftiges Erleben, der oder die verstorben, ich weiß gar nicht mehr, was es war, der war komplett bedeckt mit Maden und das war wirklich heftig. Im Prinzip hat sich so der gesamte Tisch bewegt. Und also das war so ein Erlebnis, was ich glaube ich nicht mehr vergessen werde. Das war wirklich heftig. Aber naja, das vergessen werde ich das nie, aber irgendwie kommt man dann doch damit klar.
Okay, und wer jetzt noch Lust hat, nach dieser kleinen Einführung zu diesem Praktikum, sich darauf vielleicht zu bewerben oder mal selbst in der eigenen Unistadt nach der forensischen Toxikologie sich umzusehen, für den haben die beiden noch ein paar Eindrücke und eben auch Tipps, worauf man sich einlässt und worauf man vielleicht achten muss im Bewerbungsgespräch.
Und dann hatten wir auch, glaube ich, im fünften Semester war das, ein Seminar von dem Professor Tönnes. Das war dann quasi der Leiter von dem Institut. Und da habe ich den nach dem Seminar gefragt, wie das aussieht mit PJ in der forensischen Toxikologie. Da meinte er, da ist es relativ schwer reinzukommen und es funktioniert eben nur über Initiativbewerbung. Das heißt, das habe ich dann, glaube ich, im siebten Semester, habe ich da initiativ eine Bewerbung hingeschrieben und irgendwann kam eben eine Antwort, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen bin. Und da bin ich ja dann auch hingegangen. Und da haben sie halt ein bisschen erzählt, wollten was von mir wissen, warum ich das machen will und so weiter, wie das eben in Bewerbungsgesprächen abläuft. Und letztendlich habe ich dann eine Zusage bekommen, das hat ein bisschen länger gedauert. Sprich, man sollte sich auch andere Türen offen halten für das PJ. Und und glücklicherweise wurde ich dann angenommen und konnte meinen einen Teil des PJs im Institut für Rechtsmedizin machen. Ich glaube, das liegt letztendlich überhaupt nicht an den Noten, sondern im Bewerbungsgespräch haben sie halt immer wieder betont, dass es auf die Teamfähigkeit ankommt, also dass man ins Team reinpasst. Also das haben die dann anscheinend irgendwie analysiert in dem Gespräch, keine Ahnung. Wie gesagt, man soll ins Team reinpassen, kommunikativ sein, humorvoll, da legen die sehr viel Wert drauf. Also gerade jetzt in Frankfurt war das so und ich habe halt einfach in dem Bewerbungsgespräch drauf los erzählt. Und ja, wie gesagt, also bei Noten muss man sich keine Gedanken machen, die legen da überhaupt keinen Wert drauf, da geht's eher um Personality, Persönlichkeit, Charakter, ja.
Ich glaube, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass alle so ein bisschen eigenen Humor haben, sag ich mal. Das, ich glaube, das ist also nicht jeder, aber so einige. Ich glaube, das ist aber auch einfach so die einzige Art, wie man damit umgehen kann, zum Teil, wenn man das so lange macht. Ich sage, es ist natürlich ein recht spezielles Gebiet. Das heißt, ich glaube, die Beweggründe, warum die Leute sich den Beruf ausgesucht haben, sind sehr speziell oder unterschiedlich. Sind auf jeden Fall, also von Kollegen her waren das alles super nette Leute, die halt auch fachlich, also da ist niemand dabei gewesen, wo man sagt, so fachlich, der gehörte echt nicht hin, sondern das waren halt, dadurch, dass das halt so speziell ist, sind es halt wirklich alles Leute, die wirklich was drauf haben, ja. Das fand ich auch ganz cool. So, ich muss wirklich sagen, was ich so von anderen PJs gehört habe im Vergleich, also wenn jemand sagt, er ist in der Industrie oder sowas, wir haben gesagt, ja, zum Teil sitzen die dann einen halben Tag rum und wissen nicht genau, was sie anfangen sollen. In der Toxikologie war es jetzt so, dass es wirklich mal eine Ausnahme war, dass man rumgesessen hat. Also man hat eher viel zu viel zu tun. Man ist da schon quasi ein vollwertiger Mitarbeiter und arbeitet auch nach einer gewissen Einarbeitungszeit unter komplett Eigenverantwortung. Und man hat wirklich man ist von morgens bis abends am, oder von morgens bis Arbeitsende am Rotieren, weil es wirklich viel zu tun gibt. Und ja, also man ist, wie gesagt, das finde ich halt so cool, wirklich ein vollwertiger Mitarbeiter und hat halt auch wirklich diese Eigenverantwortung. Und ich meine, in dem Bereich ist es halt auch eine wirklich große Verantwortung, weil da muss man mal irgendwie ein Etikett vertauschen von zwei Proben und dann hat man da im Zweifelsfall ein riesen Chaos ausgelöst.
Weil letztendlich hat es nur in meiner Arbeitsweise was geändert, weil das war schon sehr, sehr verantwortungsvoll. Man musste sich, ich sag mal, wenn man seine 100 Urinproben analysieren musste, musste ich mich halt stetig konzentrieren und das hat auch schon, das war schon anstrengend. Also wenn man da heimgekommen ist, dann war man auch relativ fertig von der Arbeit. Und jetzt im Vergleich zur Apotheke, also da muss ich sagen, ist Apotheke deutlich entspannter, weil man nicht immer im Hintergrund sich denkt, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich jetzt die eine Probe richtig pipettiert? Also der Druck dahinter ist schon enorm, aber irgendwann ist da halt so viel Routine drin, sage ich mal. Mein Betreuer, der macht es schon seit 10 Jahren und mehr. Und ich glaube, irgendwann ist es so eine Routine, da macht man sich doch keine Gedanken mehr. Aber gerade als PJler ist man da schon sehr vorsichtig und sehr, sehr konzentriert. Und im Endeffekt hat es nur mein Arbeitsverhalten geändert, sag ich mal, positiv beeinflusst.
Soweit unser kleiner Überblick zum PJ in der Forensik oder der forensischen Toxikologie. Die beiden waren jetzt nur hier in Frankfurt. Wäre natürlich spannend zu hören, wenn jemand anderes von einer anderen Uni das gemacht hat, wie es da so lief, ob man das bestätigen kann sozusagen. Ansonsten einen herzlichen Dank von mir an Marius und Jan Niklas, die für das Interview bereit waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wenn ihr Fragen habt, beantwortet die natürlich gerne, beziehungsweise leitet die an die beiden weiter. Ihr findet uns wie immer auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer, oder einfach per E-Mail. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Rack und Joshua Gerninghaus im Rahmen des Projekts PharmaNavi, einer App des Deutschen Apothekerverlags.
Wer uns kontaktieren oder einfach Feedback geben möchte, kann dies gerne tun über Instagram mit dem Handle @pharmanavi oder per E-Mail an mich an stefan@pharmanavi.de.